Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Sabine Adler und zugeschaltet aus Ivano-Frankivsk in der Ukraine ist Juri Andruchowitsch, einer der wichtigsten Schriftsteller seines Landes. Dessen jüngster Roman Radionacht heißt und dessen erster, es ist ein Moskau-Roman, Moskau-Viada. Der Stoff hat es in diesem Sommer auch auf deutsche Bühnen geschafft, zum Beispiel in Düsseldorf und Hamburg. Juri Andruchowitsch, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
In Moskau verabscheut Machthaber Putin kaum etwas so sehr wie Demonstrationen, bei sich zu Hause, aber auch bei Ihnen in der Ukraine, wie 2004, 2005 und 2013, 14 auf dem Maidan. Denn vor 20 Jahren haben die Ukrainer, also ihre Landsleute, die Wiederholung der Präsidentschaftswahlen bewirkt und vor 10 Jahren die Flucht von Präsident Janukowitsch. In Deutschland waren es die wochenlangen Montagsdemonstrationen, die im September 1989 begannen und am 9. November zum Fall der Mauer führten. Haben Sie eine Erinnerung an dieses Datum vor nun fast genau 35 Jahren?
Oh ja, natürlich. Also für mich persönlich ist das die Zeit Herbst 89, die ich meistens in Moskau verbracht habe. Ab 1. September war ich am Maxim Gorki Literaturinstitut, aber dieses Datum verbrachte ich hier in Ivano-Frankivsk zu Hause. Es gab damals noch die Sowjetunion und es gab so eine Art kleine Ferien, die wurden dem Oktoberrevolution-Tag gewidmet. Und der war am 7. November und wir konnten zu Hause sein. Und ich hatte einen besonderen Anlass, nach Ivano-Frankivsk zu kommen, weil wir hier Ende Oktober ein großes Kulturevent hatten. Das war so eine internationale Biennale der gegenwärtigen Kunst. Und natürlich war Politik ein großes Thema, auch große Protestwelle. Aber natürlich auch das, was in sogenannten sozialistischen Ländern gleichzeitig passierte. Und als die Nachricht über Berliner Mauerfall zu uns kam, das war Abend, wo wir gerade mit anderen Künstlern so eine Veranstaltung, so eine Art Afterparty hatten wir schon im Hotel. Und dann kam diese Nachricht und ja, wir haben einfach so gejubelt. Ich weiß nicht, ob alle wir schon damals die symbolische Bedeutung des Ereignisses verstanden, aber jedenfalls, das war ein guter Anlass, weiter zu feiern.
Sie sind vermutlich in erster Linie wegen Ihres Literaturstudiums nach Moskau gegangen. Wie sehr waren aber dabei auch die von Michail Gorbatschow eingeleiteten Öffnungen, also Glasnost und Perestroika, also der Umbau des Sozialismus, Anlass für Sie, sich das Ganze aus der Nähe in der Hauptstadt der Sowjetunion anzusehen? Hat das eine Rolle gespielt?
Das war natürlich mein Glück, dass ich in so einem historischen Moment dort war. Das waren eigentlich die letzten Monate der Sowjetunion. Und die Russen, die für Perestroika waren, für die demokratische Zukunft, die wurden immer kritischer an Gorbatschow. Das war ein Prozess natürlich. Sagen wir, im Jahr 87 war der eine als eine positive, progressive Figur betrachtet, aber dann 89 schon sehr kritisch und je weiter, desto schlimmer war das mit ihm. Es gab demokratisches Russland, Massenbewegung, die mit Tricolor protestierte und die auf Jelzins Seite war und das war natürlich diese offizielle konservative Umgebung, die auf der Seite von Gorbatschow war, die immer noch mit sowjetischen Fahnen manifestierte. Und es gab die ganze Zeit eine sehr, sehr bedrohliche Stimmung, dass diese Generale und diese KGB-Leute, dass sie eines Tages einfach eine Art Putsch veranstalten, ja? Dann gab es brutale Intervention Sowjetarmee in Baltikum, 14 Tote in Vilnius, das ist schon Januar 91. Also diese Angst, dass Terror zurückkommt, war sehr hoch. Ich war Zeuge von solchen Protesten, Demos, die bis 300.000 Menschen vielleicht zählten.
Das heißt, Sie hatten ein ganz anderes Bild von Michail Gorbatschow, der in Deutschland ja immer noch von manchen ganz liebevoll Gorbi genannt wird. In Ihrer Moskauer Zeit haben Sie Ihren Roman Moskowiada geschrieben und haben darin einen Reigen von Figuren entworfen, der wie eine kleine Sowjetunion anmutete, weil jede eine bestimmte ethnische Republik oder Nationalität darstellte.
Nur eine kleine Präzisierung. Moskowiada habe ich sozusagen zuerst während der Studien in Moskau sozusagen erlebt. Aber so physisch habe ich das schon in 92 in Deutschland geschrieben, ja. Gerade bei diesem ersten Stipendienaufenthalt in Bayern.
Meine Frage zielte darauf, dass Moskowiada jetzt als Theaterstück zu erleben ist. Es wurde in Prag aufgeführt, aber auch in Düsseldorf. Sie waren bei der Premiere im Sommer mit dabei. Haben Sie eine Gültigkeit für heute entdeckt, von der Sie damals beim Schreiben noch nichts wissen konnten?
Seine Aktualität hat nur zugenommen mit der Zeit. Das war im Frühling 92. Sowjetunion ist vorbei. Es gibt jetzt Jelzins Russland. Da gibt es die ganze Zeit wieder neue und neue Proteste. Jetzt die Proteste schon von Kommunisten und Stalinisten für den Wiederaufbau der Sowjetunion. Also das war die ganze Zeit ein Gefühl von permanentem Krieg. Und gleichzeitig natürlich konnte ich verfolgen die lokalen Konflikte, die schon dieses neue Russland in verschiedenen Ecken der Sowjetunion angezündet hat. Also Abchasien, Adjarien, Transnistrien. Ich glaube, da gab es auch vieles in Zentralasien.
Und Tschetschenien.
Und Tschetschenien sowieso. Natürlich unsere Probleme mit der Krim.
Die Eskalation auf der Krim.
Die Schwarzmeerflotte, das war so ein großes Thema. Immer sehr hohe Spannung zwischen beiden Ländern. Und damaliger ukrainischer Präsident Kravtschuk hat immer irgendwelche Zugeständnisse unsererseits unterzeichnet. Das war voll von Unruhe und man konnte schon vermuten, dass so einfach geht die Geschichte weiter nicht.
Für Sie war das also eine Zeit, die viel weniger von Hoffnung geprägt war, als vielmehr von Unsicherheit.
Also eigentlich war das immer ein Gefühl, okay, unsere Staatlichkeit, das friedliche Leben, Normalität, die sind die ganze Zeit in Gefahr, weil der Nachbar, der große Nachbar, sich immer aggressiver benimmt und außerdem ja auch immer stärker im Militärsinne wird.
Sie haben mal gesagt, dass für Sie der Krieg gegen die Ukraine am 20. Februar 2014 begonnen hat, nämlich als es Tote auf dem Maidan gab, erschossene Demonstranten. Damit sind Sie der Erste und Einzige, der dem jetzigen Krieg ein Datum gibt, das die Vorgeschichte vor der russischen Invasion einbezieht. Wann haben Sie zum ersten Mal erkannt, dass Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion ein Aggressorstaat ist?
Ja, mit diesen Konflikten, die schon Anfang 90er überall stattgefunden haben. Aber ich hatte Hoffnung, dass die Ukraine zu groß und zu problematisch ist und Russland in dem Moment einfach zu schwach, um auch die Ukraine zu attackieren. Außer 2003 gab es eine Militärprovokation auf der Ostkrim, diese Tuzla-Geschichte, wo die Russen versuchten, so etwas wie einen Festlandkorridor von Nordkaukasus zu bauen, ohne Ukraine zu fragen. Es gab eine sehr, sehr gespannte Situation. Ja, 2003.
Viele Menschen in Deutschland haben sich mit der Ukraine erst seit der Invasion Russlands in ihr Land beschäftigt. Juri Andruchowitsch, eine Frage, die man immer wieder hört, ist, was unterscheidet die Ukraine eigentlich von Russland? Mir fällt dann immer zuerst der Freiheitswille ein und der Wille zur Unabhängigkeit. Warum ist beides viel stärker bei den Ukrainern ausgeprägt als bei den Russen?
Wir hatten in der Ukraine längere Jahrhunderte und Jahrzehnte keine eigene Staatlichkeit. Und das hat die Ukrainer so erzogen, dass sie absolut kritisch an jede Macht sind. Also für sie sind die Machthaber überhaupt keine Autorität. Die Ukrainer haben so etwas wie eine antistaatliche Stellung. Das ist irgendwie immanent. Das ist nicht immer bewusst. Aber so funktioniert das, dass Befehle gefallen den Ukrainern nicht. Und sie können noch ein bisschen dulden, wenn diese Macht eigene, also ukrainische ist. Dann können sie mit nächsten Wahlen diese Macht immer ändern. Und wenn sie wollen, dann können sie natürlich zum Beispiel einen Komiker zum Präsidenten auswählen. Das ist unser Recht, das ist unseres Land. Wir wollen jetzt einen Komiker, dann machen wir das. Ja? Und natürlich ist russische Geschichte etwas absolut anderes. Da gab es immer diese starke Zarenmacht. Die russische Mentalität ist eigentlich unverantwortlich zu sein. Also ich bin ein kleiner Mensch. Ich will nichts Gemeinsames mit der Politik haben. Wenn mir mein lieber Zar oder mein lieber Präsident Putin oder mein lieber Diktator Stalin sagt, dass ich jetzt sterben muss, dann habe ich keine andere Möglichkeit. Ich muss in die Armee gehen und sterben. Und das ist unter Ukrainer undenkbar. Also jeder Ukrainer ist so eine selbstständige, individuelle Welt, die alles und besonders die Macht sehr kritisch betrachtet, ist natürlich absolut gesetzungehorsam. Und hier kommen alle unsere Probleme mit der Korruption, mit anderen schlimmen Sachen, weil die Ukrainer so sind. Die sind für die europäische Zukunft, für ein Land, wo die Gerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit herrscht. Aber das sind sehr, sehr langsame Prozesse, weil die Mentalität so verwirrt ist.
Putin hat den demokratischen Prozess in der Ukraine sehr früh gestört und wollte ihn stoppen, aufhalten. Wie verhält sich das eigentlich bei Ihrem anderen Nachbarn, Belarus? Sind die Belarussen den Russen ähnlicher als die Ukrainer oder haben die Belarussen einfach das Pech, mit einem solchen Diktator gestraft zu sein?
So einen Tyrannen wie Lukaschenko hatten wir nie in der Ukraine. Sogar Janukowitsch, der Verräter des Landes ist und der das erste Blut in Kiew verursacht hat, auch Janukowitsch ist persönlich viel weicher als Lukaschenko. Und Lukaschenko im Laufe seiner Regierungszeit, die schon 30 Jahre dauert, hat so ein System erbaut, wo nur irgendwie minimale Proteste möglich waren. Und die andere Sache ist, dass ich denke, die belarussische demokratische Bewegung hat ihre historische Chance im Jahr 2020. Sie waren ganz nah dem Erfolg. Sie standen sozusagen an der Schwelle des Palastes. Und man konnte damals schon sehen, diese Panik von Lukaschenkos Umgebung. Was war falsch, dass niemand in erster Reihe bereit war, ich meine die protestierenden Belarussen, dass niemand bereit war, das eigene Leben zu opfern. Also im Unterschied zu Ukrainer, die so im Moment des Protestes, die werden einfach unglaublich tapfer und im guten Sinne verrückt. Sie retten die anderen, sie riskieren mit eigenem Leben. Und dann gab es das in 2014, da hatten wir diesen Effekt. Das bringt dann den Erfolg. Und die Belarussen hatten zu viel mit der Idee gewaltloser Widerstand. Die haben das übertrieben, würde ich sagen. Die haben das so absolutisiert, dass das mit einem solchen Tyrannen wie Lukaschenko ist, das geht nicht. Sie wollten total jede Art Gewalt ausschließen. Und das wäre sehr schön, wenn die andere Seite auch mit gutem Willen reagiert. Aber die andere Seite reagierte nur mit Grausamkeit, mit maximaler Gewalt. Und so haben wir das bis heute, dass dieser letzte Diktator Europas immer noch herrscht und dass Belarus, ehrlich gesagt, ich sehe keine Perspektive für dieses Land.
Könnte die Perspektive für Belarus die Einverleibung in Russland sein? Ist das wahrscheinlicher?
Eigentlich de facto ist das so schon heute. Da gibt es diese Tyrannenfigur, die das so macht, als ob er ein Souverän wäre. Aber er spielt eine Marionettenrolle natürlich. Und wenn seine persönliche Tage schon vorbei sind, dann glaube ich, kommt die ganze Geschichte wirklich zu einem offenen Anschluss Weißrusslands. Manchmal braucht ihn Putin und etwas wie eine belarussische Souveränität für solche Sachen wie zum Beispiel dieser Umtausch von Gefangenen. Ja, da spielte Belarus besondere Rolle, weil Belarus das einzige Land ist, wo die Todesstrafe möglich ist. Also ich glaube, dass dieser deutsche Staatsangehörige, der zu Todesstrafe dort verurteilt wurde, das war für die westlichen Länder Stimulierung. Das war die Hauptmotivation, endlich diesen Umtausch zu bejahen und fortzusetzen. Und sollte Belarus jetzt nicht sozusagen quasi ein souveränes Land sein, dann hätte Putin diese Möglichkeit nicht, auch mit einer Todesstrafe zu drohen.
Und andererseits ist kein einziger belarussischer Oppositioneller freigekommen, nicht einmal der Friedensnobelpreisträger Ales Bialatski.
Über die ukrainischen Polithäftlinge überhaupt ganz geschwiegen. Wir haben ja nicht nur Kriegsgefangene in Ukraine, die dort sind, aber sehr viele Krim-Tataren, die Aktivisten verschiedener krim-tatarischen Bewegungen. Das sind die Dutzende, wenn nicht Hunderte Polithäftlinge, die in Russland jetzt in Lager sind. Keiner von ihnen war dabei.
Im deutsch-ukrainischen Verhältnis lief nach der russischen Invasion vieles nicht rund. Ihre Regierung, ihre Landsleute haben Deutschland um Waffenhilfe gebeten, aber Berlin hat gezögert mit der Begründung, unsere Geschichte erlaubt uns das nicht. Und dann wurde sichtbar, wie wenig man in Deutschland über die deutsch-ukrainische Geschichte weiß, obwohl man sich hier für den Aufarbeitungsweltmeister hält. Andererseits hat sich aber auch gezeigt, dass in der Ukraine die sehr vielschichtige Figur Stepan Bandera nicht kritisch genug betrachtet worden ist. Dass er zwar wegen seines Kampfes gegen das sowjetische Regime gewürdigt wird, aber andere dunkle Seiten viel zu wenig beachtet wurden. Die Ukraine hat sich damit angreifbar gemacht und war damit auch leichtes Ziel für russische Propaganda. Stimmen Sie zu, dass Stepan Bandera verharmlost wurde?
Man muss diskutieren, man muss, grob gesagt, man muss Konferenzen organisieren. Die Historiker müssen die Dokumente zeigen, die Texte. Zum Beispiel über diese Periode Banderas Leben, wo er interniert wurde, im Sachsenhausen saß. Und das dauerte, glaube ich, von Sommer 41 bis praktisch Sommer 44. Von seiner Bewegung total isoliert. Keine Möglichkeit, irgendwelche Aktionen zu beeinflussen, aber gleichzeitig natürlich verantwortlich für seine frühere Texte, Ideen. Naja, irgendwie totalitär waren, natürlich, die waren totalitär. Das war die Zeit von erfolgreichen totalitären politischen Projekten. Und für die Ukrainer ist das jetzt auch ein ziemlich interessantes Drama. Man spricht über Bandera nur positiv. Man heroisiert ihn, wie man sagt. Aber ich sehe das als eine Art Symbolisierung mit vielen historischen Tatsachen hat das nichts zu tun. Andererseits wurde er, Bandera, so dämonisiert, irgendwie ungerechtig. Wie gesagt, er hatte keine Möglichkeit, überhaupt zu intervenieren in die schlimmsten, in die schlechtesten Jahren. Und er wurde von Nazi-Seite immer als ein Feind betrachtet. Also man hat bei uns verschiedenste Sachen publiziert, die wahrscheinlich in Deutschland viel weniger bekannt sind, aber auch die Materialien vom Nürnberger Prozess, wo diese Akten und Dokumente von NS-Gipfel präsentiert wurden, wo das schon klar steht, im Herbst 1941 schreibt einer der deutschen Gauleiter von westukrainischen Gebieten, schreibt nach Berlin, dass was um die sogenannten Bandera-Leute geht, also die ukrainischen Nationalisten, dann müssten wir die einzige Methode verwenden, alle vernichten. Das sind die Feinde des Dritten Reichs. Und diese Sache zu betonen, glaube ich, wäre nicht so populär in Deutschland. Man kann das nicht glauben, weil es so ein Klischeebild gibt, dass Bandera so einfach ein Kollaborant, Kollaborateur ist, der so viele Juden und Polen vernichtet hat. Und das alles ist natürlich absolut falsches Bild.
Wäre es nicht eine lohnende Aufgabe für Sie, sich um diese Figur zu kümmern?
Also ich will kein Stepan Bandera, auch keine Apologie an ihn bauen, aber ja, diese balancierte, objektive Besprechung wäre sehr, sehr wichtig, ja.
Sie haben mal gesagt, dass nur eine vollständige Niederlage Russlands einen Neuanfang in diesem Land ermöglichen würde. Jetzt hat die ukrainische Armee einen Teil der Kursker Region in Russland besetzt. Gibt Ihnen das eigentlich ein Gefühl von Genugtuung, dass der Ukraine das gelungen ist?
Also diese territorialen Ergebnisse sind nicht sehr beeindruckend. Das sind nur 4% von dem Territorium dieses Kursker Gebietes. Also das ist unglaublich wenig. Das hat eine moralisch-psychologische Rolle, die war am Anfang der Offensive wirklich sehr spürbar. Also man konnte sofort überall spüren und sehen, wie die Ukrainer wieder gut gelaunt sind. In diesem Sinne war das wahrscheinlich eine richtige Operation, war und bleibt. Aber ich glaube, wir sind irgendwie am Anfang des Geschehens. Konnte sein, dass das auch eine Art Appell an die westlichen Partner war, dass sie auch mehr couragiert sein sollen.
Ich möchte zum Schluss auf unseren Anfang zurückkommen, auf den Fall der Berliner Mauer. Haben sich die Hoffnungen, die Sie damals hatten, ein bisschen erfüllt?
Ich fühle mich als eine sehr, sehr glückliche Person, die so eine unglaublich wichtige und positive Wende erlebt hat in die Zeiten, als sie noch kaum 30 war. Das bedeutete, dass mehr als die Hälfte meines Lebens bis jetzt habe ich schon in einer besseren Welt verbracht, obwohl das Böse gibt nicht auf. Und das macht mir noch glücklicher, dass ich diese weitere Kataklysmen jetzt erlebe. Das kann natürlich absolut verrückt lauten, weil wir eine Tragödie haben. Wir haben so viele menschliche Leben verloren, über die Zerstörungen des Landes gar nicht zu sprechen. Und wir sind immer noch in einer ständigen Bedrohung, in einer riesigen Gefahr. Und es gibt keinen Ort in der Ukraine, der nicht bedroht ist. Aber der Fall von Berliner Mauer, also diese Prozesse, die erste Stufe des Zerfalls des großen östlichen Imperiums. Das, finde ich, ist ein großes und wunderbares Ereignis. Ja.
Juri Andruchowitsch, zugeschaltet aus seinem Arbeitszimmer in Ivano-Frankivsk in der Westukraine. Sein jüngster Roman Radionacht ist bei Surkamp erschienen, ebenso Moskau Viada, über den wir gesprochen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Alles Gute.
Dankeschön, vielen Dank und tschüss.
Tschüss. Am Mikrofon war Sabine Adler. Hier geht es gleich weiter mit Kultur heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.